Wir sehen, das Pfingstfest ist nun das letzte große Fest des Kirchenjahres. Wir haben ja unseren Jahresrhythmus in unserem Land seit Jahrhunderten, überhaupt in den christlichen Ländern, den Jahreskalender, den Jahresrhythmus und auch unsere Kultur, unsere Lebensweise orientiert und aufgebaut seit Jahrhunderten aufgrund des christlichen Glaubens, aufgrund der christlichen Lehre. Und wir sprechen ja nicht ohne Grund von dem trinitären Gott. Wir sind die einzige Religion, die einen trinitären Gott hat. Also ein Dreifach-Gott. Dreifach in einem untrennbar, aber dreifach. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die feiern wir auch ganz besonders, diese Trinität, in den sogenannten Doppelfeiertagen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und man kann eigentlich sagen, dass das Weihnachtsfest das Fest Jesu ist. Also des Sohnes. Denn die Bibel sagt, da kriege ich ein bisschen Wasser, das ist auch schon nicht schlecht. Zu Jesus Christus, das Wort aber wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Der Mensch hat Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht in Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch, der Sohn. Zu Ostern erst die Kreuzigung, die Sühnung für die Schuld der Welt, der Tod und dann die Auferstehung. In der Auferstehung wurde durch Gott bewirkt in seinem Sohn neues Leben in diese Erde, auf diese Erde gestellt, aber nicht automatisch, sondern nur über den Glauben an Jesus Christus. Und also neues Leben bedeutet auch eine neue Seele. Seele ist so, ja, so die Urquelle unseres Lebens, wird auch als Seele beschrieben. Und diese neue Seele, dieses neue Leben kann man auch dem Vater zuordnen, weil der Vater die Quelle allen Lebens ist. Gott ist die Quelle allen Lebens, bis heute, auch vor und nach dem Sündenfall. Der dritte Doppelfeiertag Pfingsten haben wir unsere größten Probleme mit, weil wir den eigentlich gar nicht zuordnen können. Da ist nichts Sichtbares, da ist kaum was Greifbares dran. Die Ausgießung, wie Michael beschrieben hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, und da sollten wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen drauf verwenden, wie wir denn an diese Beschreibung, an die Wirkung und an das, was da geschehen ist und was bis heute für uns elementar wichtig ist, der Geist Gottes, Heiliger Geist, das ist die Kraft Gottes, Atem Gottes, von der wir grundsätzlich hier leben. Wenn Gott uns nicht mehr beatmet, sind wir völlig tot, und zwar für alle Ewigkeiten. Dieser Atem Gottes hält uns am Leben. Es ist das Einzige, was uns wirklich am Leben erhält. Und in dem neuen Atem Gottes, der Heilige Geist, der zu Pfingsten ausgegossen worden ist vor 2000 Jahren, haben wir durch diesen Atem Gottes in uns jetzt schon ein Leben, das unseren eigenen Tod nicht greifen kann. Da sollten wir uns jetzt mit auseinandersetzen und werden wir uns mit auseinandersetzen. Es ist interessant, diese trinitäre Beschreibung des Gott, unseres lebendigen Gottes, den einzigen lebendigen Gott. Keine andere Religion kann einen lebendigen Gott beschreiben, über Vater, Sohn und Heiliger Geist, als nur das Christentum. Dieser Heilige Geist ist, wie gesagt, versuchen wir zu beschreiben, und wenn wir Trinität Gott sagen, dann ist es hilfreich, dass wir gedanklich hingehen und sagen, wir haben hier den großen, urgewaltigen Gott, der ist so urgewaltig und groß, dass wir den nicht beschreiben können. Der Sündenfall ist so dramatisch und tiefgreifend gewesen, dass wir Menschen nach dem Sündenfall noch nicht einmal eine Erinnerung, geschweige denn ein Bewusstsein über Gott gehabt hätten. Es war alles weg. So tiefgreifend und dauerhaft war diese Trennung vor Gott. Die Cherubinen haben das Reich Gottes abgeschlossen in allen sichtbaren und unsichtbaren Bereichen, und wir wären für alle Zeiten immer verloren gewesen, wäre nicht Gott direkt im Sündenfall und nach dem Sündenfall wieder auf den Menschen zugekommen. Gott kommt auf den Menschen zu, immer wieder, weil der Mensch kommt da nicht zu. Und wenn wir diesen Gott nehmen und betrachten den von drei Seiten, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann haben wir, ja, dann haben wir ein Hilfsmittel, letztendlich ein Gnadengeschenk Gottes, das er uns mit auf den Weg gibt als Menschen, ihn überhaupt ein Stück weit näher kommen zu können. Übrigens, interessanterweise werden wir, und da werden wir gleich im Einzelnen noch drauf eingehen, ist diese Beschreibung des Einzelnen von drei Seiten betrachtet, betrifft uns selber. Wir sind genauso gestrickt von Gott. Wir sind seine Geschöpfe. Er hat den Menschen geschaffen als ein Gegenüber, das er liebt. Und dieser gewaltige Gott hat ein gewaltiges Wesen geschaffen, eben diesen Menschen. Es ist die Krönung der Schöpfung. Nach dem Sündenfall hat dieser Mensch sich von Gott getrennt. Wenn Gott den Menschen gebaut hat nach seinem Bilde, hat er den Menschen gebaut in trinitärer Sicht. So können wir uns heute selber auch beschreiben. Auch wir sind Körper, Geist und Seele. Diese Beschreibungsform hilft uns sehr, ein Stück weit uns selber zu begreifen und nachzuvollziehen, in welcher Position ich stehe in dieser Welt, in welcher Position ich stehe vor Gott, ohne Jesus Christus, und in welcher Position ich verändert dastehe, wenn ich den Glauben an Jesus Christus annehme. Es gibt über den Heiligen Geist eine ganz interessante Beschreibung. Im Internet, wenn man rumgoogelt, könnt ihr vielleicht mal machen, vom EAF. Es gibt eine Erklärung über den Heiligen Geist vom EAF niedergeschrieben. Das sind so ein paar Seiten, sehr interessant zu lesen. Ich lese mal nur so den Einstieg, den der EAF da gebildet hat. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist demnach als Wesen in unsichtbarer wie in unsichtbarer Gestalt. Mehr lässt sich über das schleierhafte Äußere des Heiligen Geistes nicht sagen. Das ist auch nicht notwendig, da die äußere Erscheinung letztendlich keinen Einfluss auf seine Bedeutung für uns Menschen hat. Viel wichtiger sind hingegen die inneren Werte. Die Bibel dient hierfür als Informationsquelle erster Güte und verschafft einen tiefen Einblick in den Charakter des Heiligen Geistes. Im biblischen Urtext steht für das deutsche Wort Geist Ruach, hebräisch im Alten Testament, sowie Pneuma, griechisch im Neuen Testament. Beide lassen sich mit Hauch, Luft oder Wind übersetzen. Diese Worte stehen für einen besonderen Wesenszug des Heiligen Geistes. Wie ein Wind, der kräftig als sanfte Brise oder kaum merklich weht, spürt man den Heiligen Geist mal mehr und mal gar nicht, und doch ist er stets präsent. Freilich liest man in der deutschen Übersetzung der Bibel meist nicht vom Wind Gottes. Luther übersetzt zum Beispiel Ruach und Pneuma mit Heiliger Geist oder Geist Gottes. In manchen Stellen spricht er auch vom Atem Gottes. Das ist die Zeitenwende zu Pfingsten als nach der Auferstehung Jesu Christi. Der Heilige Geist, das heißt Gott selber, kommt auf den Menschen zu im Alten Testament über Mose und die Propheten. Es gibt ein sehr interessantes Gleichnis von Jesus Christus, und zwar das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann, die beide sterben und im Jenseits sind. Und aus diesem Jenseits berichtet Jesus. Der reiche Mann sitzt in Feuerqualen und schreit unentwegt vor Schmerzen, und der arme Lazarus sitzt in Abrahams Schoß. Und dann wird gefragt, warum das so ist, und ja, der eine hat sich in seinem Leben Gott in sein Herz gelassen und der andere nicht. Und das Ergebnis nach dem Sterben war dieses: Feuerqualen oder Abrahams Schoß. Interessanterweise geht der reiche Mann hin und sagt oben: Geht, schickt doch einen Botschafter nach unten und sagt meiner Familie und den Menschen nach unten, sie sollen den Fehler, den ich gemacht habe, nicht wiederholen. Das ist tödlich für die Ewigkeit. Erinnert sie nachdrücklich darauf. Das ist unendlich überlebenswichtig. Schickt einen runter. Und Jesus sagt dann, oder Gott sagt dann zu ihm: Auch auf diese Botschafter wird man nicht hören. Jesus sagt: Ihr habt Mose und die Propheten, mögt ihr diese hören. da sehen wir diese, ja, diese Kraft Gottes, die da drin steckt und die Informationsquelle, die wir haben. Und heute müssen, oder sagen wir, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Schlüssel ist das hier und der Geist. Jesus Christus, das Wort und der Geist, das sind die Quellen, die wir haben. Und auf diese, das, die einzigen Informationsquellen, wir werden keine weiteren großen Ereignisse aus dem Himmel hier hinbekommen, die uns sagen, ihr müsst euer Leben darauf ausrichten, damit euer Leben gelingt auf den großen Schöpfergott. Wir haben die Informationsquellen, die wir so sträflich vernachlässigen. Die Gemeinschaft, der Heilige Geist, das Wort, Jesus Christus, fordert uns heraus, immer wieder uns darauf einzustellen und uns damit zu beschäftigen, dass wir das verinnerlichen und leben können. Die Frage ist, wie kann ich das denn leben jetzt mit diesem Heiligen Geist, der zu Pfingsten gekommen ist? Wie wirkt der persönlich auf mich? Schauen wir jetzt nochmal auf die Trinität Mensch. Der Mensch ist nach dem Sündenfall mit Körper, Geist und Seele in der Gottestrennung. Beschrieben ist das auch trinitär in der gleichen Weise, einmal durch den Geist, durch den Baum der Erkenntnis, die Seele durch den Baum des Lebens und die räumliche Trennung durch die himmlischen Wesen, die Cherubin, die seine unüberwindliche Schranke gesetzt haben. Was ganz schwer und schlecht in unser menschliches, kompliziertes Innere kommt, ist, dass wir akzeptieren, dass wir von uns aus keine Möglichkeit haben, das zu verändern. Das ist nicht möglich. Diese Erkenntnis und diese Aussage war die grundlegende Kraft am Anfang der Reformation. Genau das hat Luther, nachdem er sich 20 Jahre gequält hat und alles unternommen hat, was Kirche und Gemeinde ihm gesagt haben, und er ist nicht weitergekommen, alles das, diese Erkenntnis nach 20 Jahren hat er gewonnen und hat gesehen, wir strengen uns an, wir quälen uns, bis Blut kommt und wir kommen nicht weiter. Es gibt tatsächlich nur den einen Weg, das in unserem tiefsten Inneren auch tatsächlich zu akzeptieren und anzunehmen und damit nicht uns von der Brücke zu stürzen, sondern vor die Füße Jesu zu legen. Jesus Christus ist der einzige Weg, der in diese neue Welt, in dieses Leben führt. Das ist kompromisslos und gefällt uns überhaupt nicht. Ganz viele Menschen sagen, das stimmt nicht, es gibt andere Wege, es gibt Religion, es gibt Möglichkeiten, dass wir entsprechende Wege uns dahin bewegen können. Es ist nicht so. Jesus Christus sagt Schlüsselverse, ganz wichtige Schlüsselverse. Einer der Schlüsselverse, der mir in der letzten Zeit immer deutlicher wird. Jesus Christus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meines Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es gewinnen. Und das geht ganz, ganz tief in unsere Seele hinein. Da wird diese Entscheidung getroffen. Denn ganz tief in unserem Inneren lieben wir uns selbst, unser Ego. Das pflegen wir und das sitzt ganz tief in unserem Inneren drin. Und das lassen wir noch lange nicht los. Aber genau da, an dieser Stelle, an der Wurzel unserer Seele, da will Jesus ein neues Ich hinsetzen, nämlich seins. Das bedeutet aber, dass wir unseres loslassen müssen. Dieser Konflikt oder sagen wir, dieser Weg ist schwer. Und er ist damit verbunden, dass danach nicht alles besser wird, schon gar nicht auf dieser Erde. Auch das ist eine biblische Aussage, die in dem Christentum sehr schnell verdrängt wird. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer mit Paulus schreibt, wer mit Christus auferstanden ist, der wird auch mit Christus sterben. Eine Lebensweise, die auf dieser Erde nicht unbedingt, das kann so sein, nicht unbedingt dazu führt, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dass ich Erfolg habe, dass alles weitergeht. Es kann ganz, ganz schlimm werden. Das wird in der biblischen Botschaft von Jesus Christus auch gesagt. Und dann fragt man sich, warum denn dann diese ganze Quälerei? Was habe ich denn davon? Ich quäle mich ein Leben hier rum und dann komme ich überhaupt nicht weiter. Ich verzweifle quasi daran. Und was habe ich denn davon? Ist das die Liebe Gottes, dass ich so gequält werde? Es gibt ein prägnantes Bild über diese Frage, die in mir steckt, von dem Psalmisten Asaf. Der verzweifelt, aber elendig verzweifelt er an dieser Frage. Er lebt in einem Volk, das Gott in ihrem Herzen längst weggeschoben hat, und die leben in Saus und Braus und die leben gut. Die leben sehr gut. Die haben Erfolg, die kommen weiter, die wachsen, wirtschaftlich geht es aufwärts. Und er ist derjenige, der Gott anbetet. Sie haben längst andere Götter. Er ist derjenige, der Gott anbetet, und ihm geht es schlecht. Richtig schlecht, richtig dreckig geht es dem. Und er ist völlig verzweifelt. Und er fragt Gott, warum geht es mir so schlecht und den anderen so gut? Und dann wird am Ende gesagt, dass dieser Asaf den Weg in die Gemeinde, in die Kirche, in die Gottesnähe, in die Gemeinschaft geht. Und da kehrte ich hinein in das Heiligtum Gottes und ihr Ende sah. Wir sollten das auch tun. In die Gemeinschaft, in die Nähe Gottes kehren und unser Ende ansehen und das Ende unserer Mitmenschen. Es ist dann wie bei dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Biblische Wahrheit. Lasse ich die in meinem tiefsten Inneren für mein Leben Wirklichkeit werden? Auch unter den Umständen, dass es uns so dreckig geht wie Asaf? Vielleicht 20 Jahre lang? Vielleicht immer? Vielleicht gar nicht? Gehen wir über diese Beschreibung, gerade über den Heiligen Geist, nochmal an die Kerngeschichte des Evangeliums, die Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Nikodemus hat die gleiche Frage: Wie komme ich denn dahin? Wie geht das denn? Wie komme ich denn in das Reich Gottes? Ein Pharisäer, dieser Nikodemus, der ernstlich in seinem tiefsten Inneren gefragt hat, der nachher bei der Einbalsamierung Jesu das teuerste Öl mit unschätzbarem Wert zur Verfügung gestellt, dass Jesus einbalsamiert wurde. Dieser Nikodemus war schon eine besondere Person. Und er fragt, wie komme ich dahin? Erklär mir das doch mal. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und er sagt, wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurückkehren. Und Jesus sagt, aus Wasser und Geist. Und da sind wir, aus Wasser und Geist, da sind wir beim Heiligen Geist. Und beim Wasser meint Jesus sich selber. Er war ja noch nicht getötet worden und nicht auferstanden. Er bezeichnet sich aber als das Wasser des Lebens. Und er redet auch von sich selber, dass er und der Vater eins sind. Auch da muss wieder unser Gedanke dahin, dass diese Trinität nicht trennbar ist. Das ist eins. Jesus hat an ganz vielen Stellen, der Vater und ich, wir sind eins. Und der Hammer ist, Jesus sagt, wenn ich auferstanden bin, im Himmel bin und der Heilige Geist gekommen ist, dann werdet ihr mit Gott und mit mir auch eins sein. Wir sollten gucken auf unser Spiegelbild und sehen, wir sehen unser Äußeres. Unser äußeres Bild haben wir vor Augen. In unserem Inneren ist die Quelle des Lebens, das heißt die Seele, steckt diese Seele. Diese Seele ist bevor der Geist Gottes sie verändert, eine Seele, ein Leben, das beherrscht wird vom Tod. Der Lohn der Sünde, der Lohn der Gottestrennung ist der Tod, sagt Jesus. Der Teufel sagt, du wirst nicht sterben. Der Teufel geht im Sündenfall auf den Menschen, du wirst nicht sterben. Du wirst sein wie Gott. Der Lügner, der jetzt immer noch mächtig an uns wirkt. Es ist die, Jesus sagt über den Teufel, er ist der Lügner von Anfang an und ist der Vater der Lüge. Er setzt in unsere Seele den Tod. Und den werden wir nicht los. Unser Geist, Seele und Geist kann man fast gar nicht trennen, aber unser Geist letztendlich, den wir als Menschen haben, vor dem wir, dass Gott uns völlig verändert, ist der Geist, der unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Wesen gestaltet. Der Geist ist die Kraft, die, wir haben auch einen Geist, und dieser Geist ist eine Kraft in uns, die wir ausstrahlen, die letztendlich unser Wesen beschreibt. Und das ist auch beherrscht vom Widersacher. Wir sollten da nicht schönreden. Und dann sehen wir schon, dass wir in unserem Innersten durchzogen sind von einer Kraft, die mächtig ist, viel mächtiger wie wir. Und Jesus sagt, wenn du den Mut hast, das zu dir selbst einzugestehen und auf mich zukommst, dann werde ich dich nicht hinausstoßen. Und dann werde ich mit dem Vater gemeinsam dich völlig erneuern. Und das ist ganz, ganz schwierig. Jesus sagt letztendlich damit, du bekommst durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, ein neues Herz, ein neues Leben, eine neue Seele. Und du bekommst einen neuen Geist. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Dafür haben wir nichts getan. Das Einzige, was wir getan haben, dass wir unser Elend in tiefstem Herzen, in ehrlichster Weise vor Gott vor die Füße geschmissen haben. Dass wir gesagt haben, wir erkennen unser Elend an. Wir wissen, dass wir das in uns tragen seit meiner Geburt und dass ich das nicht loswerde. Ich brauche deine Hilfe und ich will deine Hilfe. Und ich will die Veränderung, auch wenn ich nachher in meinem menschlichen Leben, das ich dann auch weiterführe, ganz schön was auf die Knüppel kriege. Der Prophet Hesekiel ist ja der klassische Prophet. Die drei großen Propheten, Hesekiel, Jeremia und Jesaja, haben ja das alles vorhergesagt. Übrigens, die haben auch die Tage vorhergesagt, die wir gerade erleben. Indem Hesekiel an drei Stellen sagt, Gott spricht 600 Jahre vor Christus, ich werde dir ein neues Herz geben, ich werde das steinerne Herz herausnehmen und ein fleischernes hineinsetzen und ich werde dir einen neuen Geist geben. Das passiert durch den Glauben an Jesus Christus. Und nur so. Jesus Christus ist alleine der Schlüssel. Er geht hin und nimmt die tote Seele tatsächlich mit der Kraft Gottes heraus, alles nicht Materie, aber Realität. Er nimmt die tote Seele, die vom steinerne Herz heraus und setzt ein Fleisch, seine Seele mit neuem Leben in uns hinein. Und wir bekommen den Heiligen Geist, wir bekommen den Atem Gottes in unser Innerstes. Und der Atem Gottes wird unser Wesen verändern. Wenn wir ihn immer gut pflegen und uns immer wieder damit auseinandersetzen. Und wir werden ein neuer Mensch, von Neuem geboren, da ist nichts Altes geflickt, ganz neu. Gottes Kraft ist real, nicht sichtbar, aber es ist real, mächtig und da. Und dann wäre es, wie Paulus es an vielen Stellen schreibt, einfach ein Traum, dass in dem Moment, wo wir durch Jesus Christus völlig neues Leben bekommen, dass unser Sterben nicht greifen kann und einen neuen Geist, dass wir ein neuer Mensch sind und dass wir sofort bei Gott sind. Und wir werden die Erlösten schlechthin. Ein Traum, von dem Paulus auch träumt. Was tut aber Gott? Er sagt, eine kleine Weile will ich dich in dem alten, sündhaften Körper lassen. Mit dem Zweck, dass du mit mir auf dieser Erde diese Botschaft verbreitest. mit dem Problem, dass ein Teil von deinem alten Menschen noch in dir sind. Denn ganz, wenn wir tatsächlich völlig erneuert würden, wenn Gott hingehen würde und würde sagen, wir nehmen nicht nur das steinerne Herz heraus und setzen ein fleischernes hinein, sondern ich nehme auch deinen Geist, der vom Widersacher beherrscht wird, nehme ich auch ganz heraus und setze meinen Heiligen Geist in dich hinein, dann wären wir vollkommen in unserem Innenleben neue Menschen und hätten eine sündhafte, sterbende Hülle. Geht gar nicht. Wir wären sofort weg. Das passt nicht. Das funktioniert. Sünde und Gott kann in keiner Weise, in irgendeiner Form in die Nähe kommen. Also behalten wir einen Teil unseres Wesens, einen Teil unseres Geistes von unserem alten Menschen bei uns, um diese Zeit auf dieser Erde Botschafter zu sein. Für genau dieses Evangelium. Mit der Belastung, dass wir wissen, die meisten Menschen werden uns nicht glauben. Mit der Belastung des Lebens, dass wir wissen, auch wir mit unserem alten Körper sind nicht gefeit von Schmerzen, Krankheit und von psychischen Belastungen, die in vielen Fällen zur fürchterlichen Quälerei des Lebens führt. Ich sagte vorhin, Jesus, eine der wichtigsten Kernbotschaften Jesu, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meines Willens, um des Evangeliums Willen, der wird es gewinnen. Wer sein Leben liebt, es gibt gerade in der jüngeren Zeit quasi eine Explosion von diesen Menschen, die ihr Leben lieben. Die schärfste Form dieser eigenen Liebe ist der Narzissmus. Das ist die höchste Stufe der Selbstliebe. Und die ist grausam. Und aus dieser Selbstliebe werden wir uns nicht mehr befreien können. Diese Selbstliebe zerstört den Menschen selber. Es ist wirklich kaum anzusehen, was für eine Quälerei das ist. Aber er zerstört sein Umfeld mit. Es gibt, weil das ein Massenphänomen geworden ist, immer mehr Beschreibungen über diesen Zustand, der uns schon deutlich macht, was da wirklich in den Menschen vorgeht und was da passiert. Und es gibt, nachdem gerade ich mich persönlich mit diesen seelischen Erkrankungen Jahrzehnte habe rumschlagen müssen, tatsächlich nur einen Weg. Die Therapeuten und die Seelsorger, gerade auch die Therapeuten für die psychischen Erkrankungen, machen Folgendes. Sie bauen diese am Boden liegende alte Seele ein Stück weit wieder auf, dass man ein bisschen besser wieder über die Runden kommt für eine gewisse Zeit. Das ist auch nicht verkehrt. In der Zeit hat man wieder die Möglichkeit, neu darüber nachzudenken, das zu verändern. Aber letztendlich eine endgültige Heilung an dieser Stelle kann nur von einer Stelle kommen. Und die Stelle heißt Jesus Christus. Vor allen Dingen aber kommt er nur dann an diese Stelle hinein, wenn wir ihn dahin lassen. Und das bedeutet, das alte Ego loslassen, und zwar ganz tief in unserem Innersten. Und das ist schwer und es dauert lange. Es ist ein Prozess und er fordert uns immer wieder heraus, diesen Prozess durchzuhalten. Aber er führt ins Leben. Es ist der einzige Weg, der wirklich weiterführt und ins Leben führt. Und das können wir nicht aus uns selber. Wir haben Arbeit genug damit. Und ich habe mal in einer Beschreibung gelesen, wir arbeiten daran, aber die wirkliche Arbeit bei diesem Umwandlungsprozess macht der Heilige Geist. Und wenn man das verspürt, dann verspürt man die unendliche Barmherzigkeit Gottes, der seinem Feind, denn ich war sein Feind nach dem Sündenfall und bin noch sein Feind als Mensch, der auf dem Feind so zugeht und ihn so liebevoll und fürsorglich allmählich verändert. Wenn wir an ihm dranbleiben. So kriegt er das Pfingstfest eine, ja, ich sag mal, eine Bedeutung. Eigentlich ist das die wichtigste, das wichtigste Fest in unserem Kirchenjahr, das wichtigste Fest der Doppelfeiertage in der, im Kirchenjahr. Aber auch das schwerste, das Fest, was wir am schlechtesten erklären können. Zu Weihnachten haben wir den Weihnachtsbaum, haben die Weihnachtsmänner Konsum ohne Ende. Alle haben Spaß dran. Zu Ostern haben wir dann die Osterhasen und Unmengen Eier und was weiß ich, was man alles weiß. Aber Pfingsten, warum haben wir denn Pfingsten? Pfingsten haben wir immer Großveranstaltungen gehabt. Pfingstjugendkonferenz und alles Mögliche, große Veranstaltungen, Highlights. Der Sommer beginnt, große Feste werden gefeiert zu Pfingsten, durch Corona vorbei. Wir sollten in uns kehren. Jetzt haben wir ein Stück Zeit, zur Ruhe zu kommen und das in uns wirken zu lassen. Wir werden diesen Weg alleine nicht schaffen. Und er wird mühevoll sein und bleiben, aber er lohnt sich. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gebet, wir brauchen Abendmahl, wir brauchen die Lehre, wir brauchen Jesus Christus. Und alles das wird getrieben vom Atem Gottes, vom Heiligen Geist. Amen.